Deutschlandfunk. Agenda.
Und zur Sendung Agenda am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Brauchen wir in Deutschland einen härteren Kurs gegen das Rauchen? Aus Sicht des Drogenbeauftragten der Bundesregierung lautet die Antwort eindeutig ja. Ob Werbeverbot für Zigaretten und Co. oder auch ein Verbot von Sponsoring durch die Tabakindustrie. Burkhard Blinert, so der Name des Drogenbeauftragten, will ein entschiedeneres Vorgehen gegen den Tabakkonsum. Anlass für derart klare Worte des Drogenbeauftragten war Mitte April eine Initiative der britischen Regierung. Danach sollen Jugendliche ab einem bestimmten Alter in ihrem Leben nie die Möglichkeit erhalten, legal Zigaretten zu erwerben. Ein derartiges Rauchverbot könne auch ein Modell für Deutschland sein, so Burkhard Blinert. Dass Deutschland mehr tun sollte im Kampf gegen den Tabakkonsum, dafür spricht sich auch die Weltgesundheitsorganisation aus, vor allem mit Blick auf die Tabakkontrolle in Deutschland. Müsste Deutschland also mehr tun gegen das Rauchen im Land? Schon lange geht es dabei nicht mehr nur um das klassische Rauchen, zum Beispiel von Zigaretten. Längst geht es auch um E-Zigaretten, sogenannte Vapes, die bei Jugendlichen sehr beliebt sind, oder auch um Tabakerhitzer. Was sich genau dahinter verbirgt, dazu gleich mehr, verbunden mit der Frage, wie gefährlich derartige Alternativen zum klassischen Rauchen sind und ob auch hier ein rigoroseres Vorgehen notwendig wäre. Rufen Sie an, diskutieren Sie mit, sagen Sie uns Ihre Meinung. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie Ihre Telefonnummer dazu schreiben, dann haben wir auch eine Chance, Sie in die Sendung zu stellen. Meine Gäste heute Morgen aus Berlin zugeschaltet, Linda Heidmann. Sie ist Bündnis 90 Die Grünen Bundestagsabgeordnete und Mitglied des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages. Frau Heidmann, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ebenfalls bei Ihnen in Berlin im Studio ist Jan Mücke, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse. Und er ist zugleich Geschäftsführer und Sprecher des Deutschen Zigarettenverbandes. Herr Mücke, guten Morgen auch Ihnen.
Schönen guten Morgen, Herr Röhl.
Und telefonisch mit dabei ist Michaela Göcke. Sie ist Abteilungsleiterin bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Frau Göcke, guten Morgen. Anscheinend die Leitung noch nicht da. Werden wir gleich dann nochmal probieren. Doch bevor wir hier miteinander ins Gespräch kommen, zunächst der Blick nach Großbritannien und das dort geplante Rauchverbot für Jüngere. Christine Heuer ist am Telefon, Deutschlandfunk-Korrespondentin in Großbritannien. Christine, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Was ist genau in Großbritannien geplant?
Da ist ein Gesetz geplant, in dem stehen soll, dass jeder, der 2009 oder später geboren wurde, grundsätzlich keinen Tabak mehr kaufen darf. Das ist das eine. Und das andere ist, dass das Mindestalter für den Kauf von Tabakwaren danach ab 2027 jedes Jahr um ein Jahr angehoben werden soll. Da ist das Ziel, dass ab 2040 junge Menschen überhaupt nicht mehr rauchen in Großbritannien. Und die Idee dahinter ist klar, das Rauchen soll in Großbritannien ausgeschlichen werden.
Das heißt, wenn die Altersgrenze jedes Jahr um ein Jahr steigt, heißt das, dass die, die heute jugendlich sind, im Prinzip nie legal Zigaretten rauchen sollen in Großbritannien. Kann man das so zusammenfassen?
Das ist die Idee.
Die Initiative auf den Weg gebracht hat die britische Regierung. Wie ist der Stand des Gesetzes, des Gesetzgebungsverfahrens derzeit?
Also das Gesetz ist im April in zweiter Lesung beschlossen worden. Der parlamentarische Prozess ist damit aber noch nicht zu Ende. Trotzdem gibt es so gut wie keinen Zweifel daran, dass das Gesetz durchs Unterhaus gehen wird. Denn auch Labour, noch in der Opposition, muss man sagen, hier sind ja nächste Woche Wahlen, ist dafür, dieses Gesetz umzusetzen. Da gibt es also keinen parteipolitischen Streit drüber.
Warum geht denn die britische Regierung derart rigoros gegen das Rauchen im Land vor?
Naja, Rauchen ist gefährlich, das wissen wir alle. In Großbritannien gilt es als Todesursache Nummer eins. Rauchen kostet deshalb das Gesundheitssystem jährlich umgerechnet 20 Milliarden Euro. Und das sind ja eigentlich schon Gründe genug, zu sagen, das ist einfach schädlich, das schadet den Menschen, das schadet dem Staat insgesamt. Und deshalb wollen wir es zurückfahren.
Wie umstritten ist die Maßnahme denn in Großbritannien?
Es gibt Kritik daran, interessanterweise vor allen Dingen aus der konservativen Partei, deren Vorsitzender das Gesetz ja erfunden hat, Rishi Sunak. In der Partei sagen viele, wir wollen den Menschen nicht vorschreiben, was sie tun und lassen müssen. Das firmiert hier unter dem Stichwort Nanny State. Deshalb haben in der Abstimmung im April besonders viele Konservative dagegen gestimmt. Und natürlich gibt es auch die Kritik, dass es nicht umsetzbar ist. Es gibt in Großbritannien zum Beispiel nicht so etwas wie einen Personalausweis. Da stellt sich dann die Frage, wie sollen denn die Verkäufer von Tabakwaren überhaupt kontrollieren, wie alt derjenige, der Kunde ist, der da vor ihnen steht. Und dann ist natürlich auch die Kritik, dass auf jeden Fall solche Verbote einen Schwarzmarkt schaffen werden. Das ist eigentlich immer so mit verbotenen oder zurückgedrängten Drogen. Wenn sie frei nicht zu haben sind, dann werden diejenigen, die sie unbedingt haben wollen, immer einen Weg finden, heranzukommen.
Wenn wir über dieses Verbot reden, Christine, geht es dann wirklich um die klassischen Zigaretten, um dieses Rauchverbot? Oder geht es auch um, und wir werden da gleich noch ein bisschen ausführlicher aber bei uns in der Sendung reden, geht es um E-Zigaretten, um diese sogenannten Vapes? Oder spielt das in dem Zusammenhang mit dem Gesetz keine Rolle?
Es spielt keine große Rolle. Es ist ein benachbartes Thema, dem sich die britische Regierung allerdings auch widmet. E-Zigaretten sollen nicht verboten werden. Das hat den Hintergrund, dass ja viele Raucher von Zigaretten auf Vapes umsteigen, um sich auf einem etwas weicheren Weg sozusagen dem gefährlichen Tabakrauch zu entwöhnen. Deshalb werden die nicht verboten, aber Vapes sind halt besonders bei jungen Menschen sehr beliebt. Und deshalb gibt es hier Bestrebungen, die Verpackung weniger bunt zu machen, also weniger attraktiv, gerade für junge Kunden, und auch bei den Aromen, so süße Aromen, Fruchtaromen zu verbieten, damit eben Kinder nicht an die Vapes herangeführt werden.
Wir haben eben gehört, zweite Lesung im April. Es gibt kaum Zweifel, dass das Gesetz nicht in Kraft treten wird. Wann soll es denn in Kraft treten in Großbritannien?
Das kann ich gar nicht genau sagen, weil das Parlament gerade überhaupt nicht tagt. Das ist hier so in diesen 6 Wochen Wahlkampf, die dann nächste Woche zu Ende gehen. Das wird man sehen. Ab nächste Woche, wie gesagt, die Wahlen, dann wahrscheinlich eine Labour-Regierung, eine ziemlich rasche Regierungsbildung. Dann würde ich mal denken, im August gibt es vielleicht dann hier auch so etwas wie eine Sommerpause nach dem anstrengenden Wahlkampf. Und dann gucken wir mal, ob die neue Regierung das ganz oben auf die Agenda setzt ob sie sich ein bisschen Zeit damit lassen.
Ob das wirklich ganz oben auf der Tagesordnung dann steht. Christine Heuer, unsere Deutschlandfunk-Korrespondentin in Großbritannien zum geplanten Rauchverbot für Jüngere. Herzliche Grüße nach London, Christine. Danke erstmal. Und wir schauen und reden natürlich heute über das Rauchen. Schädliche Konsum. Brauchen wir härtere Regeln gegen das Rauchen in Deutschland angesichts auch der Gesetzesinitiative in Großbritannien? Vielleicht ein erstes Stimmungsbild, denn wir sollten erstmal über den Markt auch selber dann auch mal reden. Frau Heidmann, was sagen Sie zu der Initiative in Großbritannien?
Ja, das wird Sie vielleicht überraschen, aber ich finde diese Initiative tatsächlich nicht richtig, weil ich finde, es wurde eben schon angedeutet, dass es einfach in eine Kriminalisierung des Rauchens ja führt und dazu führen würde, dass alle die, die klassische Tabakzigaretten künftig auch rauchen möchten, die sich dann auf dem Schwarzmarkt besorgen müssen, auf dem man überhaupt keine Kontrolle mehr darüber hätte. Zum einen, wo das eigentlich herkommt und ob da gegebenenfalls auch irgendwas beigemischt ist, wie wir es bei vielen Substanzen, die auf dem Schwarzmarkt erhältlich sind, einfach kennen. Von daher finde ich das tatsächlich keinen zielführenden Weg, sondern ich finde, wir müssen tatsächlich in Deutschland daran arbeiten, dass die Menschen gar nicht erst anfangen zu rauchen und dass dadurch der Markt dann auch zurückgedrängt wird.
Herr Mücke, bei Ihnen würde es jetzt nicht überraschen, wenn Sie sagen, wir sind gegen das Verbot. Was sagen Sie?
Natürlich sind wir nicht für ein solches Verbot. Frau Heidmann hat, glaube ich, sehr überzeugend begründet, warum ein solches Verbot falsch wäre. Ursprünglich stammte die Idee ja aus Neuseeland und die neuseeländische Regierung hat diesen Gesetzentwurf auch zurückgezogen, weil sie die negativen Folgen einer solchen Gesetzgebung erwogen hat und sich dann dafür entschieden hat, das Gesetz nicht zur Abstimmung zu bringen. Wir sehen, dass das wäre eine Wiederholung eines großen Gesellschaftsexperiments, das wir zwischen 1920 und 1933 schon mal bei der Alkoholprohibition hatten in den Vereinigten Staaten, wo eine Substanz komplett verboten worden ist und wir dort erhebliche Schwierigkeiten in der öffentlichen Gesundheit hatten. Menschen haben angefangen, schwarz zu brennen und zu brauen. Das hat dazu geführt, dass viele Zehntausende Menschen ums Leben gekommen sind. Und es hat vor allen Dingen dazu beigetragen, dass die organisierte Kriminalität eine Sonderkonjunktur hatte. Alle diese Effekte würden wir auch sehen, wenn man den britischen Weg weitergeht. Und ich glaube, dass es auch aus der Wissenschaft genügend Kritik an diesen Gesetzgebungsvorhaben von Rishi Sunak gibt. Insofern glauben wir nicht, dass die Ziele damit erreicht werden können.
Okay.
Das, was wir uns vorstellen könnten und was glaube ich ein schönes Beispiel dafür ist, wie man Tabak- und Nikotinregulierung vernünftig gestaltet, ist das schwedische Beispiel. Schweden ist das europäische Land mit der geringsten Raucherprävalenz in Europa und auch mit der geringsten Quote an Lungenkrebserkrankungen. Und das hat man erreicht durch ein breites Angebot an alternativen, weniger schädlichen Produkten, wie beispielsweise tabakfreien Nikotinbeuteln, Snus, E-Zigaretten und Tabakerhitzern. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir in Deutschland auch weitergehen sollten.
Darüber werden wir reden. E-Zigaretten, Tabakerhitzer, Nikotinbeutel, Snus, Sie haben sie ja eben auch schon angesprochen. Wir werden uns den Markt gleich nochmal ein bisschen genauer anschauen. Aber Frau Göcke von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Sie sollen auch noch natürlich die Gelegenheit haben, kurz einzuordnen. Ist das aus gesundheitlicher Sicht ein richtiger Weg, der da in Großbritannien bestritten wird? Oder würden Sie auch sagen, nein? Frau Göcke? Anscheinend ist die Leitung zu Frau Göcke abgebrochen. Das heißt, wir werden erstmal tatsächlich schauen, auf den Markt schauen. Herr Mücke, vielleicht mit Ihnen auch beginnend. Wie weit verbreitet ist das Rauchen? Und wir reden jetzt erstmal wirklich nur über das klassische Rauchen. Wie viele Menschen in Deutschland rauchen noch?
Also es gibt sehr unterschiedliche Zahlen dazu. Wir gehen von ungefähr 15 bis 16 Millionen Menschen aus, die in Deutschland Zigarettenraucher sind. Bei den Vapern ist das eine etwas geringere Zahl, aber das für uns entscheidend ist, dass wir eine anhaltend hohe Abstinenz von Kindern und Jugendlichen haben beim Rauchen und auch beim Vapen. Das hat gerade die aktuell erschienene Drogenaffinitätsstudie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung noch einmal nachgewiesen. Wir haben noch nie einen so hohen Anteil an Nie-Rauchern und Nie-Dampfern gesehen. Der Nierraucheranteil liegt bei fast 83% bei jungen Männern und Frauen. Und insofern würde ich sagen, das ist ein Erfolg der bisherigen Präventionspolitik, aber auch der Durchsetzung der Kinder- und Jugendschutzregeln. Darauf muss unser Hauptaugenmerk liegen und da sind viele Aufgaben zu erledigen.
Herr Mücke, das heißt, die Zahl der klassischen Raucherinnen und Raucher ist zurückgegangen, auch deutlich zurückgegangen?
Ja, der ist deutlich zurückgegangen. Mhm. Wir sehen das auch in unseren Absatzzahlen. Im Jahr 2000 hat die deutsche Tabakindustrie noch über 165 Milliarden Stück Zigaretten verkauft. Im letzten Jahr waren es über 100 Milliarden Stück weniger, also 64 Milliarden Stück. Sie sehen, dass wir uns in einem deutlich rückläufigen Markt bewegen. Der Rückgang beträgt so zwischen 2-3% im Jahr. Im vergangenen Jahr war er sogar bei 8%. Insofern ist der Anteil von Raucherinnen und Rauchern in der Öffentlichkeit oder in der Gesellschaft insgesamt stark rückläufig.
Und mehr Männer als Frauen wahrscheinlich weiterhin auch, ne? Vermutlich.
Mehr Männer als Frauen nach wie vor.
Kann man in Richtung soziale Schicht, kann man da etwas sagen? Also gibt es da auch Unterschiede oder sagen Sie, nein, das geht wirklich durch alle Gesellschaftsgruppen hindurch?
Nein, da gibt es tatsächlich auch Unterschiede, dass eher einkommensschwächere Haushalte mit einem geringeren Bildungsniveau neigen eher zu den klassischen Tabakprodukten. Je höher der Bildungsgrad und je höher das Einkommen, umso stärker wird auf alternative Produkte zurückgegriffen.
Nun ist Frau Göcke wohl dabei. Frau Göcke, hören Sie mich?
Ja, ich höre Sie. Hallo.
Sehr gut. Sehr gut. Sie haben das, glaube ich, aus Großbritannien ja mitbekommen, auch dieses entsprechende, diese Gesetzesinitiative. Vielleicht dann ganz kurz von Ihnen noch die Einschätzung einordnen. Ein Verbot, das Sie aus gesundheitlicher Sicht unterstützen?
Naja, es ist ja so, das klingt so ein bisschen wie Prohibition, Verbot insgesamt. Und wir wissen auch, dass Verbote umgangen werden können. Also das ist mit Risiken behaftet. Als Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung setzen wir darauf, ein Risikobewusstsein zu schaffen, zu sensibilisieren und es dann aber doch auch in die Eigenverantwortung der Menschen zu legen, ob sie rauchen oder nicht, insbesondere wenn sie erwachsen sind. Beim Jugendschutz, da bin ich ganz bei Ihnen auch, da ist einiges zu tun in jedem Fall und natürlich ist der auch von Bedeutung.
Nun haben wir gerade schon Herrn Mücke gehört. Wir haben über das klassische Rauchen erstmal auch gesprochen, bevor wir dann gleich über E-Zigaretten, Tabakerhitzer und auch Nikotinbeutel auch noch zu sprechen kommen. Und die Botschaft, die ich so mitbekommen habe von ihm, es wird weniger geraucht in Deutschland und es sind auch weniger Jugendliche, die tatsächlich auch zur Zigarette dann auch greifen. Heißt das, man kann sich da ein bisschen zurücklehnen in Deutschland oder sehen Sie das vielleicht doch ein bisschen anders?
Ich sehe es schon auch so. Natürlich, es ist ein großer Präventionserfolg, dass bei den 12- bis 17-Jährigen die Raucherquoten so enorm nach unten gegangen sind in den letzten 20 Jahren. Wenn wir uns aber die 18- bis 25-Jährigen anschauen, dann gibt es auch hier Rückgänge. Das ist wohl richtig, aber nach wie vor sehen wir, dass 26% in dieser Altersgruppe rauchen. Das ist auch über dem Altersdurchschnitt, also normalen Altersdurchschnitt der Bevölkerung. So, und insofern haben wir hier viel zu tun. Und was uns insbesondere Sorge bereitet, sind die E-Produkte, von denen Sie eben gesprochen haben. Insbesondere auch die Einweg-E-Zigaretten. Und da sehen wir in unseren Zahlen, dass die 30-Tage-Prävalenz, also wer hat in den letzten 30 Tagen das konsumiert, in dieser Altersgruppe 12- bis 25-Jährige steigt. Und warum ist das relevant für uns? Weil es auch nahelegt, das zeigen Studien, dass wenn man mit den E-Produkten schon mal angefangen hat, man auch dazu neigt, die Tabakzigarette auszuprobieren, also sogenannte Gateway, ja, fürs Rauchen. Und das macht uns dann schon Sorge und damit dürfen wir auf keinen Fall in der Prävention nachlassen.
Wir werden gleich noch reden, was da auch in Richtung Prävention getan werden kann und soll. Frau Heidmann, eher zurücklehnen oder mit Blick auf auch neue Produkte, über die wir gleich noch ausführlicher reden sollten, doch eher, dass man gewarnt sein muss auf das, was da möglicherweise auch an neuen Zielgruppen auf uns zukommt und an neuen Konsumenten und Konsumentinnen.
Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall gewarnt sein. Und ich möchte auch noch mal betonen, Herr Mücke hat das Jahr 2000 genannt als das Jahr, an dem sich die Zahlen orientieren, wenn wir zurückgucken. Es ist tatsächlich so, dass um das Jahr 2000 herum angefangen wurde, eine Reihe von Maßnahmen zur sogenannten Verhältnisprävention einzuführen. Sprich, zum Beispiel wurden Zigarettenautomaten damit ausgestattet, dass man nur noch mit Führerschein oder Personalausweis daran etwas kaufen kann, um wirklich sicherzustellen, dass nur noch erwachsene Menschen die kaufen. Auch in den Supermärkten kamen diese Gitter, man muss aktiv nachfragen, um Zigaretten kaufen zu können. Und es kamen diese Schockbildchen, die ja auch abschrecken sollen und vor allem auch die ganzen Nichtraucherschutzgesetze. Das waren tatsächlich eine Reihe von Maßnahmen, die ich sehr sinnvoll finde und die dazu geführt haben, glaube ich auch, dass es diesen Rückgang gab. Und ich wünsche mir, dass wir da jetzt auch nicht nachlassen und die Verhältnisprävention auch bei den anderen Produkten tatsächlich bestmöglich ausgestalten.
Sie haben ja das Stichwort, Frau Altmann, Altersbegrenzung schon angesprochen, dass Sie sagen, okay, da musste man Führerschein oder wie auch immer vorzeigen, auch die Gitter in den entsprechenden Discountern. Wie sieht es bei E-Zigaretten aus? Ich habe zum Beispiel gelesen, Leiter einer Gesamtschule in Wuppertal hat gesagt, bei uns sind es die 12-, 13-Jährigen, die schon solch ein E-Vape rauchen. Also das heißt, da scheint das ja nicht ganz zu funktionieren mit den Altersbegrenzungen.
Tatsächlich ist das mein Eindruck auch, dass da beim Verkauf dieser Vapes nicht wirklich kontrolliert wird. Also ich sehe die auch in vielen Kiosken an Tankstellen halt da stehen, sodass man sie einfach nehmen kann. Und gerade mit den ganzen Aromen sind sie auch attraktiv und vom ganzen Design her sind sie auch attraktiv für Jugendliche gestaltet. Ich rede viel auch mit Schulklassen, die mir das auch rückspiegeln, dass sie, wenn sie diese Vapes kaufen wollen, dann kommen sie auch dran.
Herr Mücke, vielleicht nochmal für die, die sich in dieser Szene jetzt nicht so auskennen, was verbirgt sich hinter diesen E-Zigaretten? Da geht es um flüssige Substanzen, um Liquids. Vielleicht könnten Sie es nochmal ganz kurz auch darstellen.
Ja, eine E-Zigarette, in einer E-Zigarette wird ein Liquid verdampft, das nikotinhaltig sein kann. Es gibt aber natürlich
nicht
auch,
muss.
Genau. Nicht muss, gibt auch Liquids ohne Nikotin. Dort Nikotin selbst und dieses Liquid ist in der Regel völlig geschmacklos. Und deshalb wird es mit Aromen versetzt, damit der Dampfer dieses Geschmackserlebnis hat. Das ist im Übrigen auch für viele Raucherinnen und Raucher, die aufhören wollen und umsteigen wollen auf die E-Zigarette, ein wichtiger Vorteil gegenüber der Tabakzigarette. Deshalb verstehen wir auch nicht, dass es Ideen gibt innerhalb der Politik hier in Berlin und auch anderswo, dass man versucht, diese Aromen zu verbieten oder Menthol beispielsweise in E-Zigaretten zu verbieten. Das würde die Ex-Raucher dazu zwingen, wieder zur Zigarette zurückzugehen. Denn sie werden die ganze Zeit an das Geschmackserlebnis der Zigarette erinnert. Und es macht keinen Sinn, wenn man einen Umstieg möchte auf potenziell weniger schädliche Produkte, sie immer wieder an die Tabakzigarette zu erinnern. Deshalb ist das, spielen Aromen eine wichtige Rolle. Es ist ein wichtiger Anreiz für diejenigen, die umsteigen wollen. Und deshalb glaube ich, dass es vernünftig wäre, gerade bei Aromen dabei zu bleiben.
Wir haben noch eine Minute, vielleicht ganz kurz, Herr Mücke. Sie haben gesagt, es gibt es mit Nikotin, ohne Nikotin. Aber eine Altersbegrenzung, dass die eigentlich erst ab 18 verkauft werden dürfen, die gilt schon in Deutschland.
Na, selbstverständlich. Und da liegt auch das Problem. Denn was wir erleben, ist ein Staatsversagen. Wir haben über 400 Überwachungsbehörden in Deutschland, die diesen Markt überwachen müssten und auch kräftig Bußgelder verhängen müssten, bis zu 50.000 Euro. Das tun sie aber nicht. Was wir erleben, ist, dass oftmals illegal gekauft werden kann. Und das A und O des Kinder- und Jugendschutzes ist die Durchsetzung des strikten Abgabeverbots von Zigaretten, E-Zigaretten, allen Nikotinprodukten an Kinder und Jugendliche. Wir wollen nicht, dass Kinder und Jugendliche rauchen oder dampfen.
Brauchen wir härtere Regeln gegen das Rauchen? Unser Thema heute in der Sendung Agenda. Und Sie können anrufen, können sich mit beteiligen. Wir reden nicht nur über das klassische Rauchen. Wir haben gerade schon die E-Zigarette angesprochen. Wir werden über Tabakerhitzer und sogenannte Nikotinbeutel sprechen, die zum Beispiel in Österreich, Schweden und so weiter sehr, sehr, sehr beliebt sind. 0800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de, und wir melden uns zurück mit dieser Sendung nach den Nachrichten. Schädlicher Konsum, brauchen wir härtere Regeln gegen das Rauchen? Unser Thema bis 11:30 in dieser Sendung, in der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk, mit folgenden Gästen. Mit Michaela Göcke, sie ist Abteilungsleiterin bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Linda Heidmann, Bündnis 90 Die Grünen Bundestagsabgeordnete, und sie ist auch Mitglied des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages. Und Jan Mücke, Hauptgeschäftsführer Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse, und er ist Geschäftsführer und Sprecher des Deutschen Zigarettenverbandes. 0800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen, uns Ihre Meinung sagen wollen, oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de, und wenn Sie Ihre Telefonnummer dazu schreiben, dann können wir Sie auch entsprechend mit in die Sendung stellen. Nun haben wir zwei, drei Mails, die ich jetzt hier im Studio habe, die ich ganz gerne zitieren möchte. Eine Mail heißt es: demnächst noch ein Verbot für Zucker oder Alkohol. Wo kommen wir denn dahin? Cannabis hingegen wurde legalisiert. Das ist, Frau Heidmann, übrigens etwas, was jetzt in mehreren Mails auch tatsächlich kommt. Vielleicht mögen Sie kurz darauf eingehen, so unter Motto: Sie reden hier über härtere Regeln gegen das Rauchen, möglicherweise ein Rauchverbot wie in Großbritannien, und gleichzeitig hat die Bundesregierung Cannabiskonsum erlaubt. Was antworten Sie?
Naja, ich habe ja gesagt, dass ich das Gesetz, was Großbritannien macht, genau aus diesem Grund für nicht sinnvoll halte, weil sich dann nämlich ein Schwarzmarkt, glaube ich, entwickeln würde und wir überhaupt keine Kontrolle mehr über die Inhalte hätten. Und
ähnlich wie bei Cannabis.
Ähnlich wie bei Cannabis. Und bei Cannabis haben wir genau deshalb jetzt entkriminalisiert und die Möglichkeit zum Anbau gegeben, um es wenigstens den Menschen, die es rauchen möchten, zu ermöglichen und es denen auch zu ermöglichen, dass sie dann wirklich auch wissen, was sie da rauchen. Das heißt, das ist genau der Weg, den wir für den richtigen halten. Und dennoch sind in diesem Cannabis-Gesetz, da wurde uns ja immer vorgeworfen, da sei zu wenig Prävention drin. Da ist schon, was Verhältnisprävention angeht, viel in diesem Gesetz drin. Nämlich alleine wirklich der Passus, dass wir in keiner Form Werbung für Cannabis und Cannabis-Produkte zulassen wollen und werden. Dass auch die Clubs von außen nicht als solche überhaupt erkennbar und sichtbar sein dürfen. Anders als beispielsweise bei Verkaufsstellen für Tabak und Zigaretten, die immer noch für ihre Produkte auch groß werben dürfen.
Nun gibt es einen weiteren Hörer, der uns geschrieben hat oder angerufen hat. Wir brauchen härtere Regeln, ein klares Rauchverbot. Man sollte das Rauchen nicht noch fördern. Hintergrund ist auch eine persönliche Erfahrung, nämlich dass sein Vater an Krebs gestorben ist, der selber, wenn auch nicht allzu lange, auch geraucht hat. Das Thema Passivrauchen wird auch angesprochen. Ich finde, man sollte das Rauchen in Deutschland absolut verbieten. Niemand sollte zum Passivrauchen auch gezwungen werden. Frau Göcke, nun haben wir eben gehört vor den Nachrichten von Herrn Mücke, dass gerade jetzt diese E-Zigaretten, die ja mit flüssigen Substanzen, Liquids arbeiten, mal mit Nikotin, mal ohne Nikotin, dass sie möglicherweise auch dazu helfen, Rauchern, die von Nikotin, ich sage jetzt mal, auch ein Stück abhängig sind, dass die möglicherweise eine etwas weniger schädliche Variante über die E-Zigaretten dann vielleicht auch konsumieren. Ist da was dran? Weil gleichzeitig sagt die WHO, das ist eine Einstiegsdroge, die E-Zigaretten. Wenn man sich anschaut, wie viele Jugendliche rauchen, auch diese bunten E-Zigaretten, diese Einwegzigaretten mit süßlichen Aromen, die einen so an diese Alkopops erinnern, wo Jugendliche dann ja auch an den Alkohol auch herangeführt werden sollen. Was sagen Sie aus Gesundheitsaufklärungssicht?
Also ich glaube, die wichtigste Message ist erstmal, weder E-Produkte noch Tabakerhitzer sind gesundheitlich unbedenklich. Das heißt, jeder, der die konsumiert, geht auch ein Gesundheitsrisiko ein. In welcher Weise, also gibt es natürlich jetzt auch schon Studien dazu, diese Gesundheitsrisiken zu bewerten sind. Das muss man nochmal schauen, auch in Langzeitbeobachtungen. Aber sie sind mit einem Gesundheitsrisiko verbunden. Wenn es jetzt darum geht, dass langjährige, schwerst abhängige Raucherinnen und Raucher komplett umsteigen auf E-Produkte oder Tabakerhitzer, kann das mit einer Verminderung des Gesundheitsrisikos einhergehen. Das ist schon richtig. Das Problem aber ist eigentlich, dass viele Raucherinnen und Raucher zu einem Dual-Use kommen. Das heißt, sie rauchen Tabakzigarette dort, wo es erlaubt ist, sage ich mal, und wo sie es eben machen können. Und dort, wo vielleicht das nicht so gern gesehen ist, nutzen sie dann auch die E-Zigarette. So, das ist eigentlich eine Vervielfachung der Risiken kommt. Und das ist auch in Studien schon belegt. Und man davon ausgehen kann, dass das also keine Verbesserung, sondern eine Verschlechterung bedeutet. Es ist so, es sind eben Gesundheitsrisiken da. Und das Marketing, es wurde schon gesagt, zielt in erster Linie bei den E-Produkten auf Jugendliche, auf Kinder und Jugendliche. Und als Entwöhnungsbegleitmittel können wir die E-Produkte nicht empfehlen. Die Nikotinabhängigkeit bleibt erhalten, wenn man die nikotinhaltigen Liquids nimmt. Also insofern plädiert die und unterstützt die GZGA den kompletten Rauchstoff.
Herr Mücke, wenn wir hier heute, klingt jetzt erstmal komisch, wenn wir jetzt hier heute über Molkereiprodukte sprechen würden, da würde man sagen, na klar, versucht die Branche auch an Jugendliche ranzukommen, wird einen hippen Joghurt oder einen hippen Schokopudding oder sowas auf den Markt werfen. Aber wie ist es jetzt in dem Fall? Stehen Sie klar dazu, dass Sie sagen, okay, wir versuchen über diese Vapes, über diese E-Zigaretten letztlich Jugendliche ans Rauchen, ans Dampfen zu bringen? Ist das Ihr wirtschaftliches, Ihr Business-Ziel?
Nein, im Gegenteil. Ich hatte es vorhin schon erläutert, dass wir nicht möchten, ich will das ganz klar wiederholen, nicht möchten, dass Kinder oder Jugendliche rauchen oder
weben. Junge Erwachsene, ich meine, das reicht da, wenn wenn man die, sage ich jetzt mal, in eine Abhängigkeit bringt und die ein Leben lang dampfen oder was auch immer, das würde ja aus Umsatzsicht würde das ja reichen. Also
wenn erwachsene Menschen für sich die Entscheidung treffen, dass sie Nikotinprodukte zu sich nehmen, dann stößt der Staat auch an eine Grenze. Ja, das ist eine individuelle Entscheidung, die wir respektieren sollten. Ja. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir uns darauf konzentrieren, wie wir den Nikotinkonsum möglichst wenig schädlich möglich machen für diejenigen, die das für sich als eine wichtige Substanz ansehen. Ich will deshalb noch mal mit ein paar Vorurteilen aufräumen. Beispielsweise, dass die E-Zigarette genauso schädlich wäre wie die Tabakzigarette. Das ist nicht der Fall. Die britische Regierung, also diejenige, über die wir vorhin schon gesprochen haben, hat vor einigen Jahren über ihre Gesundheitsbehörde, England Public Health, eine Studie veröffentlicht, die festgestellt hat, dass E-Zigaretten 95% weniger schädlich sind als Tabakzigaretten. Es gibt eine Reihe von anderen Studien, die genau in dieselbe Richtung gehen. Ich hatte das schwedische Beispiel schon genannt.
Aber mit der immer noch schädlich, das würden Sie auch so,
Selbstverständlich. Was mich noch keines dieser Produkte ist gesundheitlich von Vorteil, ganz klar.
Herr Mücke, was mich noch mal interessiert, ist das dran, ist das der Versuch, Sie haben ja eben gesagt, beim klassischen Rauchen, da gehen die Zahlen zurück. Ich sag mal, da sieht die Tabakindustrie auch ein Stück, dass die Fälle schwimmen gehen. Ist es der Versuch, neue Konsumenten, junge Konsumenten, von mir aus ab 18 offiziell, tatsächlich ans Rauchen, ans Dampfen zu bringen, um damit auch neue Märkte auch zu erschließen? Würden Sie da sagen, da stehen wir zu, das ist so?
Nein, das ist eine individuelle Entscheidung von Menschen, die erwachsen sind und die für sich selbst entscheiden können, ob sie das möchten oder nicht.
Aber mit den Produkten, bunte Farbe, Nikotin schmeckt eher bitter, also packt man Aromen mit dazu. Ist es der Versuch, an junge Menschen heranzukommen?
Nein, ist es nicht. Es ist am Ende eine individuelle Entscheidung von erwachsenen Menschen. Ich will das nochmal sagen. Das Entscheidende ist, dass Kinder und Jugendliche keinen Zugang dazu haben. Deshalb haben wir auch immer vorgeschlagen, schon vor 2 Jahren, den Bundesländern, die dafür zuständig sind, dass wir ein bundesweites Meldeportal ins Internet stellen und dort jeder Jugendschutzverstöße, wenn die Aufmachung nicht stimmt, wenn kein korrekter Beipackzettel bei der E-Zigarette dabei liegt, dass alle diese Produktregulierungen eingehalten werden, dass wir dafür ein bundesweites Meldeportal haben. Das wird nicht gemacht. Ich schlage das seit 2 Jahren immer wieder vor und trotzdem haben wir diesen Wust an 400 Überwachungsbehörden, die ihrer Aufgabe nicht nachkommen. Fragen Sie nach bei den Überwachungsbehörden, wie oft sie überhaupt Mystery-Shoppings machen, also verdeckte Käufe mit Minderjährigen in Läden. Das sind ganz, ganz wenige, unter 100 Fälle im Jahr.
Sie haben ja eben schon, Herr Mücke, gesprochen, da gibt es ein Staatsversagen, das Wort habe ich mir gemerkt. Wir werden auch gleich, ich verspreche es Ihnen noch, darauf zu sprechen kommen. Ich würde gerne, Frau Heidmann, noch Ihre Meinung kurz dazu wissen. Die E-Zigarette, die Einstiegsdroge, so wie es die WHO formuliert hat, aber auch Gesundheitsexperten formuliert haben, ganz klar abgezielt auf die junge Generation, sage ich jetzt mal.
Ich fürchte leider schon, dass das so ist, ja, dass viele Jugendliche leider über die E-Zigarette in das Rauchen einsteigen. Und ich möchte auch noch mal zu diesem Argument, sie sei viel weniger schädlich, sagen, es gibt bisher keine Langzeitstudien dazu, welche gesundheitlichen Auswirkungen E-Zigaretten haben.
Es gibt die E-Zigarette seit 20 Jahren.
Herr Mücke, lassen Sie mich jetzt bitte auch mal ausreden. Ich habe Sie auch gerade ausreden lassen. Es ist auch schwierig, diese Studien so durchzuführen, weil wir haben gerade schon gehört, viele, die diese E-Zigaretten konsumieren auch klassische Tabakzigaretten. Mal so, mal so. Und dann haben wir einfach auch noch die lange Erfahrung überhaupt nicht, so dass diese Langzeitstudien, wie gesagt, noch nicht vorliegen. Und es gibt aber durchaus Hinweise darauf, dass die E-Zigaretten in der Langzeitwirkung auch auf unterschiedlichste Organe sich sehr schädlich auswirken wird. Von daher möchte ich wirklich dafür plädieren, dass wir eine Politik machen, in der wir das Ziel haben, dass Jugendliche und auch junge Erwachsene gar nicht erst mit dem Rauchen anfangen, denn wer gar nicht anfängt mit welchem Produkt auch immer, der wird es im späteren Leben in der Regel dann auch nicht wieder tun. Und letztlich ist das auch der beste Weg für uns alle, weil wir finanzieren ja die gesundheitlichen Folgekosten alle über unsere Krankenkassenbeiträge auch. Und da möchte ich gerne auch, dass wir die so gering wie möglich halten, die gesellschaftlichen Folgekosten, die heute einfach sehr hoch sind.
Ich nenne nochmal.
Ich würde gerne kurz was ergänzen, weil es immer war, ja, man kann sagen, ein erwachsener Mensch kann darüber entscheiden, ob er nikotinhaltige Produkte zu sich nimmt oder nicht, also konsumiert. Das Problem beim Nikotin ist ja das extrem hohe Abhängigkeitspotenzial. Und das bedeutet auch für 18-Jährige, aber insbesondere natürlich noch für Jüngere, die besonders sensibel auf solche psychoaktive Substanzen reagieren, dass da ein hohes Risiko besteht, dass sie dranbleiben. Ne? Also das ist natürlich dann schon auch für interessant für jemanden, der Produkte verkauft. Das hohe Abhängigkeitspotenzial von Nikotin. Und insofern ist die Aufgabe der BZGA hier ganz klar, ein Risikobewusstsein, eine Risikokompetenz in den jungen Menschen auch zu fördern.
Entschuldigung, Frau Göcke, am Telefon wartet schon ein bisschen länger Herr Kröger aus Niedersachsen. Und ich würde ihn gern mit in die Runde hineinnehmen.
Ja, natürlich.
Herr Kröger, ich grüße Sie erstmal.
Ja, hallo.
Hallo, guten Morgen.
Moin.
Was ist Ihre Position? Brauchen wir härtere Regeln, ja, bis hin vielleicht zu einem Rauchverbot auch zumindest ab einem bestimmten Alter?
Ja, auf alle Fälle. Also ich bin selber Psychologe und auch Suchttherapeut und ich habe das mitbekommen in der Suchtklinik, wo ich gearbeitet habe, wo überwiegend Drogenabhängige waren. Aber das Zigarettenrauchen hat man also am schwierigsten aus den Leuten rausgekriegt. Dieses Abhängigkeitspotenzial ist so groß, also über 90% derjenigen, die bei uns waren, haben geraucht und die allerwenigsten haben es geschafft, aufzuhören. Ging ganz zu einigen, die haben es geschafft, Drogen oder Alkohol wegzulassen, aber Nikotin hat kaum jemand geschafft. Und insofern muss man da möglichst früh anfangen. Da sind wir in Deutschland noch so ein Entwicklungsland, was zum Beispiel den Nichtraucherschutz auch betrifft. In Gaststätten dürfen in einigen Bundesländern immer noch Leute in den Gaststätten, in den Kneipen rauchen. Das ist ja Ländersache, aber das könnte vom Bund geändert werden, auch zum Schutz der Beschäftigten. Gastwirte ist eine Berufsgruppe, die jetzt mit die geringste Lebenserwartung und allein zum Schutz der Mitarbeiter dort, würde ich sagen, sollte Herr Heil als Bundesarbeitsminister so eine Arbeitsschutzstättengenehmigung dann so einen Erlass machen, dass da in den Gaststätten nicht mehr geraucht wird.
Ne? Ich gebe das direkt mal weiter, Herr Krüger. Ja? Vielleicht kann uns da Frau Heidmann direkt was zu sagen. Muss da nachgebessert werden? Das ist ja Bundesländersache dann auf jeden Fall.
Ich würde mir das auf jeden Fall wünschen, ja, dass da einheitlich in allen Bundesländern wir dazu kommen, dass in der Gastronomie nicht mehr geraucht werden kann. Ich kann mich allerdings an die Diskussion, ich glaube, es war um 2010 herum, gut erinnern. Die wurde in allen Bundesländern sehr aufgeregt geführt und ich habe mich tatsächlich gefreut, dass es damals einen Volksentscheid dann in Bayern gab, wo wirklich die Mehrheit der Bevölkerung dann auch gesagt hat, ja, wir möchten dieses absolute Rauchverbot, weil ich glaube, das hat dann wirklich auch eine große Akzeptanz, denn in dem Moment, wo, also das ist ganz korrekt, was gesagt wurde, in dem Moment, wo in einer Gaststätte in einem geschlossenen Raum geraucht wird, schädigt man nicht nur sich, sondern auch andere.
Vielleicht ganz kurz, Herr Mücke, auch nochmal zum Thema Nikotinabhängigkeit. Wir haben ja jetzt gesprochen über die E-Zigaretten mit Liquids. Sie haben gesagt, teilweise mit Nikotin, teilweise ohne Nikotin. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, sind die sogenannten Tabakerhitzer. Mhm. Das sind dann diese kleinen, ich sage jetzt mal so als Laie, Zigarettenstummel. Ich glaube, die heißen Tabaksticks, die dann elektrisch erhitzt werden. Es gibt auch Leute, die sagen, verbrannt werden bei 300 Nein. Grad statt bei 900 Grad. Aber sagen Sie mal kurz aus Ihrer Sicht, ist da auch Nikotin enthalten? Ist das auch bewusst gewollt, dass da Nikotin drin ist oder kann man da auch variieren?
Nein, das enthält Nikotin. Es gibt auch einige Sticks, die aus Teeprodukten hergestellt werden. Auch die gibt es mit und ohne Nikotin, aber der Regelfall ist, dass das Tabak angeboten wird, der natürlich auch Nikotin enthält. Der Vorteil eines Tabakerhitzers ist, dass er, wie Sie es beschrieben haben, Tabak bei 200 bis 300 Grad erhitzt und dann dieser Tabak so ausdampft und man trotzdem Nikotin aufnehmen kann. Aber bestimmte Stoffe, die bei der Verbrennung von Tabak, also bei 900 Grad bei einer Pyrolyse entstehen, die kanzerogen wirken können, von vornherein nicht existieren, weil keine Verbrennung stattfindet, sondern tatsächlich nur bis 300 Grad erhitzt wird. Das ist der gesundheitliche Vorteil, das geringere Risiko, das mit diesen Produkten verbunden ist. Und das ist deshalb natürlich auch besonders attraktiv für diejenigen, die den Tabakgeschmack mögen, aber Nikotin konsumieren wollen auf eine potenziell weniger schädliche Art und Weise, dieses Nikotin zu sich zu nehmen.
Das, was ich gelesen habe, und ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, Frau Heidmann, Medizinisches Universitätszentrum Lausanne, da heißt es, Tabak wird nicht nur erhitzt, sondern es wird natürlich bei 300 Grad auch verbrannt mit entsprechenden Emissionen von Giftstoffen, unter anderem Teer und so weiter. Können Sie es einordnen? Ich kann es jedenfalls nicht.
Naja, so richtig die Expertin für sämtliche Gesundheitsschäden von Tabakerhitzern bin ich jetzt auch
sind Sie auch nicht.
Genau. Nee, ja. Aber natürlich bringt das auch Schäden mit sich und sicherlich auch für die Umgebung.
Letztlich der Versuch, Frau Göcke, auch zu sagen, okay, das ist zwar immer noch schädlich, aber nicht mehr ganz so gesundheitsschädlich. Wie sehen Sie das denn aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung?
Ja, aus unserer Sicht ist das einzig wirklich Sinnvolle der komplette Rauchstopp. Und deswegen unterstützen wir auch dabei. Es ist ja so, ich habe es gesagt, Nikotin macht abhängig. Viele Menschen, die rauchen, haben auch tatsächlich eine Tabakabhängigkeit entwickelt und sind mehr oder weniger dann verzweifelt, wenn sie aufhören wollen. Da ist es schon auch naheliegend, dass sie versuchen, mit anderen Methoden, ob es E-Produkte sind, Tabakerhitzer, vom Rauchen loszukommen. Aber letztlich ist es eben nicht erfolgreich. Ja, es ist kein Mittel zur Raucherentwöhnung. Die Raucherentwöhnung ist ein Prozess, eine Verhaltensänderung muss stattfinden. Das ist für viele nicht einfach und gelingt auch nicht beim ersten Mal. Aber das ist der einzige Weg und ein Rauchstopp lohnt sich in jedem Alter. Aber wir empfehlen auf keinen Fall das Umswitchen, also grundsätzlich das Umswitchen von der Tabakzigarette auf Tabakerhitzer oder E-Produkte. Das ist nur für einen ganz, ganz kleinen Teil von Raucherinnen und Rauchern vielleicht eine gesundheitliche Verbesserung. Aber dann auch nicht im Dual-Use, sondern im Single-Use.
Herr Mücke, nun kann man ja sicherlich sagen, oder wie schätzen Sie es ein, dass die Tabakindustrie natürlich keine Produkte auf den Markt bringt, die am Ende dazu führen, dass die Raucher nicht mehr abhängig sind von Nikotin, ne? Oder? Oder ist das ein bisschen
Nein,
zu prononziert formuliert?
Das ist relativ gut auch untersucht, was das Abhängigkeitspotenzial angeht. Anhand der Tabakzigarette beispielsweise entwickelt ungefähr ein Drittel der Zigarettenraucher eine Abhängigkeit von Nikotin. Es ist also nicht so, dass jeder Raucher oder Dampfer automatisch eine Nikotinabhängigkeit entwickelt. Und was mich besonders schockiert, ist, dass wir in Deutschland mit unserer gesundheitspolitischen Diskussion, das haben wir gerade gemerkt an der Stellungnahme von Frau Göcke, dass weit hinter dem internationalen Standard hinterher hinken, denn dort ist man längst weg von diesem Ansatz, den die Kollegin von der BZGA jetzt gerade geäußert hat, der heißt Quit or Die. Entweder du hörst auf oder du musst halt sterben. Das ist die falsche Alternative. Die richtige Alternative ist, dass wir ein Angebot schaffen an Produkten, wo Nikotin aufgenommen werden kann, wie beispielsweise bei den Nikotinbeuteln, die unter die Oberlippe geschoben werden und wo über die Mundschleimhaut, also ohne dass die oberen Atemwege in irgendeiner Art und Weise belastet werden, das Nikotin geliefert wird. Und damit dieses Gefühl, das bei Rauchern durch den Nikotinkonsum entsteht, auch gefördert wird. Das ist das Entscheidende, dass wir versuchen, den Konsum von Nikotin möglichst wenig schädlich zu organisieren. Einfach zu sagen, ihr müsst aufhören, ihr braucht einen Rauchstopp, ist die falsche Alternative.
Jetzt Mama und Fragezeichen dahinter, ob Nikotin tatsächlich wenig gesundheitsgefährdend ist. Ich wollte noch ganz kurz, Frau Heidmann, Sie können gerne auch was dazu sagen. Diese tabakfreien Nikotinbeutel, Ich bin da jetzt im Kurzen zum ersten Mal drauf gestoßen, habe natürlich dann mal so mein privates Umfeld Richtung Jugend gefragt und wir haben gesagt, klar, Snus kenne ich. Ne? Nimmt man, wenn man Sportler und wenn man gut drauf sein will und sowas, was ich. Das sind Nikotinbeutel, die sehen aus, für alle, die sie nicht kennen, ich sage jetzt mal, wie so kleine Teebeutel, die man sich unter die Oberlippe schiebt, enthalten Nikotin. In Schweden auch Tabak. Daher kommt auch dieser Begriff Snus, so habe ich das verstanden. Und diese Nikotinbeutel haben teilweise die Nikotinsubstanz von einer dreifachen Zigarettensubstanz, also dreimal so viel Nikotin wie in einer normalen Zigarette. Feindmann, wie ordnen Sie das ein? Ich glaube, in Deutschland noch verboten, ne? Oder wie ist das?
Ja, in Deutschland sind die nicht auf dem Markt.
Aber übers Internet jederzeit.
Übers Internet kann man sich vielleicht besorgen, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass das ein sinnvoller Weg ist, immer noch ein neues Produkt als Alternative dann zu schaffen. Ich muss dazu sagen, in Schweden ist einfach die generelle Herangehensweise des Staates auch die, wir gehen davon aus, ungefähr ein Viertel unserer Bevölkerung wird abhängig sein, egal was wir tun. Und deshalb versuchen wir für diese abhängigen Menschen möglichst unschädliche Produkte auf den Markt zu bringen. Ich würde wirklich dafür werben, dass wir einen anderen Weg gehen und sagen, wir möchten dafür sorgen, dass so wenig Menschen wie möglich überhaupt erst abhängig werden. Und auch jetzt, es hält jemanden, der vom Rauchen aufhören will, es hält ihn keiner ab, dann auch auf E-Zigaretten umzusteigen. Aber wenn Sie es wirklich damit ernst meinen würden, zu sagen, das ist der richtige Weg für Menschen, die aus dem Rauchen aussteigen wollen, dann müssten Sie sich doch auf den Weg machen, das anerkennen zu lassen, medizinisch wirklich also als Ausstiegsprodukt.
Nicht aus dann Ihrer kann Sicht es von als der Einstiegsprodukt.
Krankenkasse, nee, genau. Dann nicht als Einstiegsprodukt, sondern dann kann es von der Krankenkasse auch verschrieben werden, wenn eine Krankenkasse bei jemandem sagt, oh, der kann es darüber schaffen, den Rauchausstieg zu schaffen, dann wäre das aus meiner Sicht ein sinnvoller Weg. Aber den Weg geht die Zigarettenindustrie überhaupt nicht.
Da ich gerne die letzte halbe Stunde nutzen möchte, danach die Nachrichten, um zu reden, auch über das, was in Deutschland getan wurde an Prävention, an Kontrolle, Staatsversagen, das Stichwort, Herr Mücke, von Ihrer Seite. Nochmal ganz kurz diese tabakfreien Nikotinbeutel. Und ich spreche Sie, Herr Mücke, da jetzt auch nochmal an. In Österreich entsprechende Automaten vor den Schulen, Werbung über Influencer, cool sein, Sport sein und so weiter. Ganz eindeutig der Hinweis, zumindest sagen das Kritiker in Richtung Tabakindustrie, an die jungen Leute ranzukommen, die abhängig zu machen von Nikotin und damit auch dazu führt, dass dann entsprechend auch die Tabakprodukte auch gekauft werden. Ist das letztlich das Ziel der Tabakindustrie? Und würden Sie auch hier sagen, klar, stehen wir zu, ist so. Wir wollen Jugendliche abhängig machen, dass sie unsere Produkte kaufen.
Nein, das wollen wir nicht. Ich wiederhole mich.
Aber Sie tun ja alles dafür. Nein, ich meine, was die Werbung betrifft bei Social Media, oder?
Nein, ich möchte nicht, dass Kinder und Jugendliche rauchen, dampfen oder Nikotinbeutel zu sich nehmen.
Junge Erwachsene ab 18, ich meine, daran machen Sie ja immer fest. Aber wollen Sie Menschen ab 18 letztlich in die Abhängigkeit führen mit allen Werbemitteln?
Wenn erwachsene Menschen für sich eine Entscheidung treffen.
Können sie abhängig werden?
Das tun sie auch, wenn sie ein Glas Bier trinken oder ein Glas Wein. Es gibt einen bestimmten Anteil an Substanzkonsum in jeder Gesellschaft. Und wenn erwachsene Menschen mit dem Wissen um die Gefahren dieses Konsums das tun, dann ist der Staat außen vor. Das geht niemandem was an. Im Übrigen sind wir auch nicht in der Situation, dass wir das Nikotinbeutel in Deutschland nicht verfügbar wären. Sie sind hier nicht zugelassen, weil sie als Lebensmittel eingestuft werden, was ein bisschen kurios ist, weil die weder zum Verzehr geeignet noch bestimmt sind. Aber sie können, wir haben das untersuchen lassen, 1300 Webseiten, bei denen Sie
übers
Internet bestellen können und die nach Deutschland geliefert werden. Deshalb ist doch der klügere Weg, das sagen auch einige
Nachrichten reden. Herr Mücke, wir reden nach den Nachrichten weiter. Sie können den klügeren Weg dann auch noch aufzeigen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch mitreden wollen.
Deutschlandfunk Agenda.
Die letzte halbe Stunde der Sendung Agenda mit Michael Röhl am Mikrofon. Schädlicher Konsum. Brauchen wir härtere Regeln gegen das Rauchen? 00800 4464 4464, falls Sie anrufen wollen und uns Ihre Meinung sagen wollen. Oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen weiterhin mit dabei. Linda Heidmann, sie ist Bundestagsabgeordnete Bündnis 90 Die Grünen und Mitglied des Gesundheitsausschusses im Deutschen Bundestag. Michaela Göcke, Abteilungsleiterin bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und Jan Mücke, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse. Und er ist Geschäftsführer und Sprecher des Deutschen Zigarettenverbandes. Und vielleicht einmal ein paar Zitate, die wir bekommen haben von Anrufen, auch E-Mails. Hier schreibt Christian Woller vom Niederrhein, der mal gedampft hat aus Spaß. Und er hat dann mal so eine E-Zigarette, eine Einwegzigarette auseinandergenommen. Akku, Drähte, Elektrik, nur Müll, riesige Mengen belasten unsere Umwelt. In diese Richtung geht es einiges an Umweltverschmutzung. Aber es gibt auch den Hinweis aus Berlin, dass bereits Kinder in der 4. Klasse vapen, weil so einfach und kein Rauchgeruch aus dem Mund von Mutti, sondern wenn, dann schmeckt es höchstens nach Tutti Frutti. Und wir haben auch den Hinweis auch nochmal darauf, dass natürlich auch Zigarettenkippen sehr, sehr viel und milliardenfach einfach herumliegen am Boden, Badestrände, Haltestellen und damit auch entsprechend das Grundwasser verseuchen. Müssten wir, Frau Heidmann, vielleicht ganz kurz gefragt an dieser Stelle auch über das Thema Umweltschutz und Rauchen reden und Dampfen reden? Frau Heidmann?
Ja, hören Sie mich?
Ja, ja, jetzt höre ich Sie.
Okay. Okay. Ja, in der Tat ist das auch ein Thema, gerade was diese Einweg-E-Zigaretten angeht. Ich habe mich jetzt schon mehrfach dafür ausgesprochen, dass ich es tatsächlich sinnvoll fände, da ein Pfandsystem zu etablieren, damit es einen Anreiz gibt, die wieder zurückzugeben, anstatt sie dann einfach nur in die Gegend zu werfen. Und es gibt jetzt tatsächlich Pläne der Bundesregierung, dass alle Geschäfte, die elektronische Erzeugnisse verkaufen, und da gehören die E-Zigaretten dann dazu, sie dann auch zurücknehmen müssen. Und da hoffe ich, dass wir das jetzt auch schnell durch den Bundestag bekommen. Ich glaube, das würde tatsächlich auch für einige Geschäfte es ein Stück weit unattraktiver machen, die überhaupt noch anzubieten.
Herr Mücke, würden Sie das unterstützen im Sinne der Nachhaltigkeit?
Ja, das tun wir. Wir haben unsere Stellungnahme zu diesem Änderungsgesetz, zum Elektrogesetz schon abgegeben. Und wir unterstützen diese Maßnahmen. Wir möchten nicht, dass Einweg-E-Zigaretten oder auch andere E-Zigaretten in der Umwelt entsorgt werden. Genauso wenig gilt das für Tabakabfälle. Wir möchten, dass das korrekt entsorgt wird. Und es wäre eine gute Lösung, wenn E-Zigaretten beim Händler zurückgegeben werden können. Wir unterstützen die Gesetzgebung.
Da möchte ich zwei Mails zitieren, die wir bekommen haben. Wir haben ja eben darüber gesprochen. Ist die E-Zigarette, vielleicht auch der Tabakerhitzer, ist das tatsächlich eher die Einstiegsdroge oder ist es möglicherweise auch der Ausstieg aus der Tabakzigarette? Und wir haben zwei Mails bekommen, wo uns jemand, zum Beispiel ein Hörer, Roland Engert, geschrieben hat, letztendlich war es dann ein leichter Schritt, von der E-Zigarette wegzukommen, da man den Nikotingehalt stückweise reduzieren kann. Und eine weitere Hörerin hat uns geschrieben, ich habe viele Jahre Zigaretten geraucht und habe es dank Dampfen endlich geschafft, komplett von allem loszukommen. Und da haben mir die Aromen sehr geholfen, dieses Wohlgefühl mit dem Tabakgeschmack zu verbinden. Am Telefon ist jetzt Professor Heino Stöfer. Herr Stöfer, ich grüße Sie. Herr Stöfer, hören Sie mich?
Ja, ich höre Sie gut.
Alles klar, gut. Aber ich habe Sie noch nicht gehört. Deswegen, jetzt passt es aber. Von der sozialwissenschaftlichen Suchtforschung an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Frankfurt. Sie sind auch geschäftsführender Direktor des Instituts für Suchtforschung. Was sagen Sie? Einstiegsdroge, E-Zigarette oder Ausstiegsdroge kann man jetzt nicht sagen, aber Ausstiegsmöglichkeit.
Ja, es ist Letzteres hauptsächlich. Es ist eine Ausstiegsmöglichkeit. Wir haben dazu eine umfassende Untersuchung durchgeführt, wo in der Tat viele Menschen diesen Weg beschritten haben, angegeben haben, diesen Weg beschritten zu haben. In der Tat würde ich sagen, ist es ein großes Hilfsmittel. Das hat ja auch die Regierung in England sehr betont, die ja E-Zigaretten strategisch auch zur Rauchreduktion einsetzen. Bei uns ist das leider nicht der Fall. Mhm. Und natürlich hat das natürlich auch die Gefahr, dass junge Menschen in das Dampfen einsteigen, in die E-Zigarette einsteigen und
nikotinabhängig werden, möglicherweise.
Nikotinabhängig werden. Glücklicherweise haben wir noch nicht den Schritt, dass sie vom Dampfen aufs Rauchen wieder einsteigen. Also Rauchen scheint nach wie vor eine abfallende Kurve zu bilden bei Jugendlichen.
Entschuldigung, ich wollte bitte, führen Sie den Satz zu Ende, natürlich.
Insofern muss man das sehr kritisch und sehr aufmerksam und wach beobachten.
Nun ist es ja so, Herr Stöfer, die Weltgesundheitsorganisation sagt, E-Zigaretten sind keine geeignete Alternative, um den Konsum von Tabak zu reduzieren, sondern sie erhöhen wegen ihrer Suchtwirkung die Wahrscheinlichkeit, auch zu herkömmlichen Zigaretten zu greifen. Sie sagen, wir sind zu anderen Ergebnissen gekommen. Ja. Was sagen Sie aber in Richtung WHO?
Der WHO in der Position wird das sehr stark kritisiert von Fachleuten, auch weltweit. Die WHO hat ja lange Zeit diese Auffassung quit or die vertreten, also entweder aufhören oder früher sterben. Und dadurch hat die WHO schon so ein bisschen Glaubwürdigkeit in der Frage verloren. Das ist natürlich richtig. Menschen sollten aufhören zu rauchen. Da sind wir, glaube ich, alle einig, die am Radio sind und im Studio. Gar keine Frage. Nur viele Menschen schaffen es nicht. Wir haben herausgefunden, dass Menschen durchschnittlich 4 Versuche unternommen haben, um von dem Rauchen wegzukommen. So, und diese Zeit dazwischen, die muss man eben auch nutzen können, bespielen können mit Risikoreduktion. Und da ist das Dampfen ein geeignetes Mittel, gar keine Frage.
Wir hatten eben, ich weiß nicht, ob Sie die Sendung verfolgt hatten, ja einen Psychologen, Psychotherapeuten, der gesagt hat, okay, Suchtklinik gearbeitet und diese Nikotinsucht, die ist wirklich, ich fasse es jetzt mal mit meinen Worten zusammen, somit am nachhaltigsten und am schwierigsten auch zu beseitigen. Was sagen Sie denn zu den Nikotinbeuteln, die gerade jetzt auch bei der jungen Generation in Richtung Sport oder ich habe auch gesehen Studierende, die das zum Beispiel nehmen, weil sie glauben, dadurch auch mehr und besser konzentriert, sich auf Prüfungen vorzubereiten. Was sagen Sie denn da? Da werden ja ganz neue Abhängigkeiten geschaffen und sollen anscheinend ja auch aus der Tabakindustrie heraus geschaffen werden.
Natürlich hat die Tabakindustrie und auch die Nikotinindustrie da insbesondere großes Interesse, möglichst viele Kunden zu werben mit verschiedensten Produkten, gar keine Frage. Und das muss man eben auch kritisch im Auge behalten. Ich würde, sag mal, drogenpolitisch den Weg vorschlagen und empfehlen, dass man die E-Zigarette und Nikotinprodukte stärker bewirkt als Ausstiegsmechanismus und eben viel schärfer vorgeht gegen mögliche Einstiege in den Nikotinkonsum. Da sind wir noch gar nicht am Ende der Fahnenstange. Da könnten noch viel mehr Regulationen werden.
Nun haben wir ja aus Großbritannien gehört, dass die britische Regierung zum Beispiel sagt, dann müssen wir bei diesen E-Zigaretten, das sind ja diese Flüssigkeiten, da müssen wir halt diese ganzen Aromen, alles das, was das Ganze so süßlich macht, das müssen wir dann rausnehmen und wegnehmen. Wäre das denn für Sie ein Weg? Um diese Einstiegsdroge, sage ich jetzt mal, E-Zigarette, dass es dazu nicht kommt?
Nein, das glaube ich, würde die ganze E-Zigarette dann überflüssig machen und das würde den ganzen Wind aus diesem Potenzial herausnehmen, weil viele Menschen steigen um auf das Dampfen, gerade weil sie diese Aromen gerne mögen. Man muss sicherlich die Aromenzahl einschränken und einen klaren Überblick davon geben. Da müsste die BZGA und viele Gesundheitsagenturen stärker involviert werden. Das ist mein Thema, dass man das auf 5 oder 6 Aromen vielleicht reduziert und nicht jetzt zieht Aromen weltweit irgendwie anbietet und hier verkaufen lässt, das wäre nicht der Weg. Aber dann wäre die E-Zigarette tot, wenn man die Aromen rausnimmt. Und witzigerweise bevorzugen die Menschen ja nicht das Tabakaroma, sondern Obst und sonstige süßliche Aromen statt eben Tabak.
Gut, das ist ja wie beim Alkohol mit den Alkopops. Da kann man ja die Frage auch stellen, ob da auch möglicherweise Jugendliche auch dann auch mit Alkohol dadurch auch nochmal anders in Kontakt, oder junge Erwachsene, muss ich ja sagen, anders auch in Kontakt kommen. Herr Stöfer, wir reden ja über die Frage, brauchen wir härtere Regeln gegen das Rauchen? Wir haben viel Zeit jetzt damit gebraucht, überhaupt zu verstehen, wie ist der Markt aufgestellt, was gibt es da für Produkte. Aus Ihrer Sicht, brauchen wir härtere Regeln, zum Beispiel Werbeverbot, kein Sponsoring mehr bei entsprechenden Veranstaltungen, vor Diskotheken, wo dann Zigaretten verteilt werden oder auch andere Dinge, auch diese E-Zigaretten verteilt werden? Also muss da mehr passieren?
Auf jeden Fall. Also ich kann die Position von Herrn Buschmann, von unserem Justizminister, wirklich nicht nachvollziehen. Wir sind, es gibt eine Tabakkontrollskala für Europa, inwieweit die einzelnen Länder die Empfehlung der WHO umgesetzt haben. Und da rangiert Deutschland an drittletzter Stelle gegen allgegenwärtig. Das heißt, wir haben das am schlechtesten gemacht von über 30 Ländern. Das heißt, wir haben lange Zeit der Tabaklobby die Tür und Toren geöffnet. Das misst sich allein daran, dass wir 340.000 Zigarettenautomaten haben mit einem 24-7-Zugang. Gerade vor wenigen Jahren erst die Altersverifikation dort eingeführt, dass man eine Bankkarte oder ein Perso durchschieben muss. So, das ist weltweit einmalig. Das gibt es nirgendwo auf der Welt, auch nicht annähernd. Also dadurch haben wir die ganze Sache schon mal banalisiert, weil wir denken, ja, mit Graffiti verziert, das gehört zum Stadtbild dazu. Das merkt man erst, wenn ausländische Kollegen hierher kommen, die denken, die schlagen die Hände im Kopf zusammen, was Deutschland sich leistet, auch mit den uneinheitlichen Nichtraucherschutzgesetzen, mit noch, Werbung sollte eigentlich jetzt ganz verboten sein am 1.1., aber natürlich Sponsoring, die freie Vergabe, die schärfere Regulation und Beobachtung von E-Zigaretten, das Verbot von Einweg-E-Zigaretten, also all das sind ja Dinge, wo wir dringend ran müssen. Wir haben einen riesigen Optimierungsbedarf. Ja,
wir haben nur eine Politikerin hier, aber die werden wir jetzt mal in die Pflicht nehmen. Frau Heidmann, zufällig auch noch Mitglied der Regierungskoalition, also Sie könnten machen, ne, eigentlich, ne?
Ja, wir könnten machen. Es steht auch im Koalitionsvertrag drin. Wir möchten Marketing und Sponsoring für Alkohol und Nikotinprodukte zurückfahren. Wir sind da dran, auch zu beraten, in welchem der nächsten Gesetze wir das konkret unterbringen.
Nun haben wir
so viel kann ich sagen.
Aber wir haben von Herrn Stöfer auch gehört, diese Einweg-E-Zigaretten, dass man sagt, okay, auch im Sinne des Umweltschutzes, brauchen wir nicht verbieten. In die Richtung wird darüber nachgedacht?
Die E-Zigaretten generell zu verbieten.
Als Einweg, glaube ich. So habe ich Herrn Stöfer verstanden gerade.
Richtig.
Darüber gibt es tatsächlich eine Diskussion dahingehend, dass es da auch europäische Gesetzgebung gibt, die wahrscheinlich so ausgehen wird, dass sie europaweit ab 2026 oder 2027 nicht mehr auf dem Markt sein darf. Und das fände ich tatsächlich, wenn es dann so kommt, einen wirklich guten Weg, weil es bringt uns, glaube ich, nur was, die Einweg-E-Zigaretten nicht mehr zu haben, wenn sie dann auch europaweit nicht verfügbar wären.
Herr Mücke, Werbeverbot, ist das etwas, wo Sie sagen, oh, könnten wir mitleben? Ich sage jetzt mal vielleicht auch, weil Sie längst Social-Media-mäßig so unterwegs sind, dass die Produkte ja nun noch nebenbei von irgendwelchen Influencern da auch präsentiert werden? Oder sagen Sie, nee, mit Werbeverbot können wir gar nicht leben?
Nein, das dürfen diese Influencer eigentlich gar nicht, denn das ist untersagt. Und das ist, was da stattfindet, ist illegal. Und auch da erleben wir ein Versagen des Staates, dass er dieses konsequent nicht verfolgt. Und das deshalb fehlt mir auch ein bisschen der Glaube daran, dass jetzt neue Verbote, die jetzt gerade eben von Herrn Professor Stöver und Frau Heidmann diskutiert werden, am Ende durchgesetzt werden können. Wenn es dieser Staat jetzt schon nicht schafft, das strikte Abgabeverbot an Kinder und Jugendliche hier in Berliner Spätis, ob das in Zigaretten, E-Zigaretten oder sonst was ist, durchzusetzen, dann fehlt mir so ein bisschen der Glaube daran, dass das bei anderen Kategorien erfolgreich sein kann. Ich will auch darauf hinweisen, dass wir ein Außenwerbeverbot für Zigaretten haben, für E-Zigaretten, für die Tabakerhitzer. Das sind alles Maßnahmen, die in den letzten 3 Jahren erst beschlossen worden sind. Ja. Wir haben 65% Warnhinweise auf den Tabakschachteln. Also ganz ehrlich, mir fehlt ein bisschen der Glaube daran, dass immer mehr vom Falschen zu besseren Ergebnissen führt. Das Richtige wäre, ich wiederhole mich, dass wir an den schwedischen Erfahrungen anknüpfen, wenn dieses Land es geschafft hat, die geringste Raucherquote in Europa unter 5% zu haben, dann lohnt es sich dort sehr genau hinzusehen, wie die das erreicht haben. Mit einer Vielfalt an Produkten, im Übrigen nicht mit einer überbordenden Besteuerung. Das wird ja auch häufig gefordert. Die Schachtelzigaretten kostet in Schweden 5,80 €, viel weniger als bei uns. Aber es gibt Alternativprodukte und deshalb steigen Menschen auch um. Das ist das, man sollte diese Anreiz setzen, nicht mit Verboten arbeiten.
Aber diese Alternativprodukte gibt es ja auch bei uns, das haben Sie ja auch gesagt. Und Herr Stöver hat eben gesagt, die müssten vielleicht noch mal ein Stückchen mehr oder der Hinweis darauf im Sinne eines Ausstiegs vielleicht vom klassischen Rauchen müsste vielleicht noch mal ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt werden.
Ja, aber die Masse der Produkte kommt aus China, kommt gar nicht von deutschen Herstellern. Die sind auch gar nicht Mitglied in unserem Verband, was auch immer. Also diese Leute zu erwischen und die Einfuhr nach Deutschland zu unterdrücken, gelingt ja jetzt schon nicht. Also mir fehlt so ein bisschen der Glaube daran, dass der Staat da jetzt schon versagt, mit immer neuen Verboten, die er erlässt, erfolgreicher sein wird.
Frau Göcke, Staatsversagen haben wir eben gehört, gerade was die Kontrolle eben auch betrifft, wenn wir Richtung Kinder und Jugendliche auch denken, E-Zigaretten und. Würden Sie das auch so formulieren?
Das kann ich als nachgeordnete Behörde so nicht bestätigen.
Okay. Dann formulieren Sie es mal so diplomatisch, dass Sie sagen, so können Sie es formulieren.
Nein, naja, ich möchte eigentlich zum Thema Rauchstopp und E-Zigarette als Möglichkeit der Begleitung beim Rauchstopp noch was sagen. Also Nikotinersatzprodukte gibt es ja schon und die haben ihre Wirksamkeit auch bestätigt. Und zwar in dem Fall, wenn eine Tabakabhängigkeit, eine Nikotinabhängigkeit vorliegt. Das ist mit wenigen Fragen herauszufinden. Ja, und ich bleibe dabei und Herr Mücke hat das mit Quit or Die, also für uns in der BZGA ist es Quit and Win, Quit and Live. Und vor allem eine Abhängigkeit überwinden, das muss das Ziel sein, eine Tabakabhängigkeit, eine Nikotinabhängigkeit überwinden. Dabei unterstützt die BZGA, man kann eine Menge Geld sparen, wenn man das schafft. Und Quit or Die finde ich tatsächlich fehl am Platz hier.
Staatsversagen, Frau Heidmann, da müssen Sie jetzt auch was zu sagen. Stichwort Kontrolle. Warum funktioniert das nicht? Oder funktioniert es aus Ihrer Sicht auch nicht, muss man ja dazu sagen.
Ja, aus meiner Sicht funktioniert es tatsächlich bei den gerade bei den Einweg-E-Zigaretten wirklich nicht. Und da müssen wir, glaube ich, als Staat nochmal gucken, ob wir da auch, was den Verkauf angeht, nochmal nachschärfen müssen, sodass die auch nur noch wirklich auf Nachfrage erhältlich sind, wie die klassischen Zigaretten es eben auch sind.
Wir haben noch eine weitere Hörermeldung, Herr Mücke. Ich glaube, die geht in Ihre Richtung. Meiner Meinung nach sollte die Tabakindustrie, auch ein Argument, das Sie sicherlich kennen, für die gesundheitlichen Folgen des Rauchens aufkommen. Wir brauchen eine Produkthaftung für die Hersteller von Rauchwaren. Was sagen Sie?
Ja, wir zahlen ja bereits große Beträge für die Folgen des Rauchens, beispielsweise bei den Umweltkosten. Das ist hier schon erwähnt worden. Beteiligt sich die Tabakindustrie mit 160 Millionen im Jahr für die Reinigungskosten im öffentlichen Raum. Mhm. Wir haben der Stadt nimmt über die Tabaksteuer im vergangenen Jahr 14,7 Milliarden Euro an Steuern ein und mit der Umsatzsteuer zusammen reden wir also über 20 Milliarden Euro Kosten. Mit diesen 20 Milliarden Euro Steuereinnahmen werden die gesellschaftlichen Kosten des Rauchens gedeckt, wie eine Studie des KIT vor einigen Jahren mal festgestellt hat. Also insofern kann ich dieses Argument nur schwer nachvollziehen.
Okay, Produkthaftung, Professor Stöver, was sagen Sie im Sinne auch wahrscheinlich der Unterstützung der Krankenkassen auch, die ja dann die sämtlichen gesundheitlichen Folgen auch auffangen muss? Was ist Ihre Meinung, Herr Stöver? Anscheinend ist er nicht mehr in der Leitung. Dann gebe ich das mal weiter an Sie, Frau Göcke. Produkthaftung, Frau Göcke? Sie sind da. Wir haben heute ein bisschen Probleme mit der Leitung, aber schön, dass Sie noch da sind.
Genau. Das ist richtig. Deswegen, die Leitung war tatsächlich sehr schlecht. Vielleicht könnten Sie noch mal gerade wiederholen.
Es ging noch mal um die Frage Produkthaftung. Also, dass ein Hörer angerufen hat und gesagt hat, okay, dann sollen die auch dafür zahlen, für die gesundheitlichen Schäden, die sie da anrichten. Gemeint ist natürlich die Tabakindustrie.
Ja, das ist auch wieder eine Frage an die Politik, ob das zu regeln ist. Sicherlich wäre es gut, wenn grundsätzlich mehr Geld in die Suchtprävention fließen könnte. Das ist ja ganz klar. Woher das Geld kommt, das müsste der Staat dann regeln, gesetzlich regeln.
Am Telefon ist Herr Reishauer aus Halle. Ich grüße Sie. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Hallo.
Guten Tag. Und zwar wollte ich noch was dazu sagen im Sinne von diese Exponierung von Personal und von Leuten, die Rauch ausgesetzt sind, ob das jetzt Kinder sind bei ihren Eltern oder eben Angestellte, die dann vielleicht auch sogar schon in Rente die gesundheitlichen Beschwerden haben, dass man das nicht vergessen soll beim quasi klassischen Rauchen, dass man dann auch zum Teil im Krankenhaus dann bei der Anamneseerhebung dann eben Nichtraucher hat, die einen Karzinom haben oder eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Und dann gibt es natürlich auch rauchende Kollegen, die dann sagen, siehst du, der Nichtraucher, der hat auch so eine Erkrankung. Und wenn man dann genauer nachfragt, hat dann halt die Dame im Krankenbett 45 Jahre passiv geraucht. Also das ist nicht zu vernachlässigen, die Schädigung der Nichtraucher in der Umwelt, die dann quasi auch nicht mal den Filter zwischen Tabak und eigenem Organismus haben. Und dann auch, was Sie vorhin so nebenbei erwähnten, der Umweltaspekt, Also ich denke, unsere Generation, die nach uns kommen, die werden sich bei uns in Anführungsstrichen bedanken, weil die Kippen, die rumliegen, das sind eben die klassischen Zigarettensachen, aber auch die Dampfer haben ja auch gewisse Einwegprodukte.
Und da haben wir ja schon einige Hörerinnen und Hörer, die sich auch dazu auch geäußert haben. Ne?
Genau, und entsprechend denke ich, dass gerade was der Kollege sagte von der Industrie, dass er nicht denkt, dass eine höhere Besteuerung oder so Erfolg verspräche, vielleicht nicht, aber ich fände es ganz gut aus dem medizinischen Bereich, wenn all die Einnahmen, die der Staat dann hat, also die ganzen Landesregierungen einfahren, dass die in Suchtprävention und in Maßnahmen gegen solche Dinge wie Zigarettenkonsum fließen und auch die Behauptung, dass es eben gesünder sei, also das, wie die Kollegin auch schon sagte dort vor Ort, das ist noch gar nicht hinreichend untersucht. Also mit Obacht würde ich da drauf gucken, was in solchen Sachen da verdampft wird und was das mit dem Organismus macht und dann auch nicht zuletzt, was man in dieses Liquid selber noch reinfüllen kann, was sonst vielleicht gar nicht den Weg in einen jungen Menschen finden würde an Substanzen, die so im Umlauf sind.
Herr Mücke, Herr Reissauer, Herr Mücke hat ja auch eben gesagt, das ist ja auch ein, ich sag's mal mit meinen Worten, illegaler Markt, weil da einfach auch Produkte hier auch nach Deutschland kommen, wo man gar nicht wirklich absehen kann, was ist eigentlich diesen Liquids da zum Beispiel auch an Substanzen noch beigefügt. Ich gebe das nochmal in die Runde rein. Wir haben noch 5 Minuten. Frau Heidmann, interessanterweise, trotz Nichtraucherschutzgesetz und allem drum und dran, dieses Thema Passivrauchen, was ja auch Herr Reissauer so als erstes auch angesprochen hat, das brennt viel noch unter den Nägeln. Da geht es darum, ob man auf dem Balkon sitzen kann jetzt an diesen Sommerabenden und dann von unten dann in ein Mehrfamilienhaus der Rauch dann hochsteigt oder das Fenster am Schlafzimmer nachts oder am späten Abend aufmachen kann und es doch nach Rauch stinkt. Kann man da noch weiter regulieren oder würden Sie sagen, nee, da sind wir dann doch am Ende, wenn wir sagen, wir versuchen den öffentlichen Raum und vielleicht Gaststätten entsprechend, und das haben wir getan, zu regulieren?
Also wie gesagt, ich würde mich tatsächlich wünschen, wenn wir bei Gaststätten mal dazu kämen, dass alle Bundesländer einheitlich da ein absolutes Verbot wirklich in der Gastronomie durchsetzen würden. Aber das ist in jedem einzelnen Bundesland immer mit viel Emotion in der Debatte verbunden. Das weiß ich auch. Deshalb, ich würde es mir aber tatsächlich wünschen, wenn da auch der Druck aus der Bevölkerung nochmal größer würde, das auch einheitlich durchzusetzen. Ich glaube, weitergehende Verbote darüber hinaus im öffentlichen Raum an der frischen Luft finden dann tatsächlich deutlich weniger Akzeptanz. Und die größte Schädigung findet ja tatsächlich auch in den geschlossenen Räumen statt.
Frau Göcke, wir haben hier noch eine Höreräußerung. Der Großteil der Menschen, die rauchen, der Großteil ist über 18. Und der Hörer versteht die Diskussion überhaupt nicht, die wir hier führen. Denn jeder entscheidet für sich und für sich selbst, ist letztlich für sich selbst verantwortlich. Das ist ja auch ein Argument, Herr Mücke, ohne Ihnen dazu nahe zu treten, was Sie ja auch immer wieder auch entsprechend auch vorbringen. Müssen wir das letztlich als Gesellschaft dürfen? Können wir das als Gesellschaft so respektieren?
Ja, natürlich können wir das respektieren. Das steht außer Frage, dass das eine persönliche Entscheidung ist, ob man raucht oder nicht. Das Problem ist eben einfach, dass man die Tragweite als junger Mensch, auch als 18-Jähriger, vielleicht nicht abschätzen kann. Und deswegen bleibt es eine wichtige Aufgabe, darüber aufzuklären, welche immensen Gesundheitsrisiken mit dem Rauchen verbunden sind und wie schnell man auch abhängig werden kann. Und das Dritte, dass es sehr, sehr schwer ist, aus einer Abhängigkeit wieder rauszukommen. Ja, also es begleitet einen dann möglicherweise ein Leben lang. Und deswegen, klar, es ist eine persönliche Entscheidung, aber man braucht Aufklärung, man braucht ein Risikobewusstsein und da müssen wir dranbleiben. Und die Versuchungen und auch das Marketing, das ist schon ziemlich auf junge Menschen eben ausgerichtet. Das haben wir eben besprochen. Ja, clean and chic ist auch, ist ein Trendaccessoire, kann das werden. Und das müssen wir auf jeden Fall im Blick behalten.
Frau Heidmann, wir haben noch eine Minute. Ganz kurz der Hinweis, Eigenverantwortung, ja, aber dann müssten auch höhere Beiträge der Raucher für die Krankenkasse bezahlt werden. könnte man jetzt auch bei denen sagen, die sich nicht bewegen oder zu viel essen oder zu viel Alkohol trinken. Aber genau. Ist das schon das Gegenargument oder würden Sie sagen, nee, darüber müssen wir nachdenken?
Ich glaube, das ist das Hauptgegenargument. Ich bin sehr froh, dass wir in einem System sind, in dem wir ein solidarisches Krankenversicherungssystem haben, in dem jeder auch für den anderen, wenn er denn krank wird, Verantwortung mit übernimmt über seine Beiträge. Ich wollte noch mal sagen,
wir haben noch 30 Sekunden.
Ja, es wurde hier mehrfach gesagt, man solle mit diesen Produkten besser für den Ausstieg werben. Mir fehlt immer irgendwie die Vorstellung, wie das gehen kann, ohne dann gleichzeitig auch für den Einstieg zu werben.
Das nehmen wir und das müssen wir als Schlusswort nehmen. Das war die Sendung Agenda. Brauchen wir härtere Regeln gegen das Rauchen? Ich danke meinen Gästen. Ich danke Ihnen für viele, viele Mails. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl. Schönen Tag.